Wiebke.
Peter, hallo.
Ja, schön, dass du da bist und ich habe mich tierisch auf diese Sendung heute gefreut oder auf unser Podcast. Bevor wir einsteigen wollten, müssen wir aber den HörerInnen, die zum ersten Mal zuhören, sagen, wer wir sind. Vor mir steht
Wiebke Ladwig und vor mir steht
ja, Peter Otten, Pastoralreferent hier in St. Agnes und wir sind auch hier in St. Agnes in einer kleinen Kammer, wo man eine schmale Wendeltreppe hinaufsteigen muss. Im Hintergrund hört ihr vielleicht die Heizung wummern. Das bringt die Jahreszeit mit sich. Und heute sind wir vollgepackt diese Treppe hinaufgestiegen, hat ein schweres Gepäck dabei, denn heute geht es um
Poesie.
Jawohl, und das ist so ein schönes Thema. Und als ich das schon bei Facebook angekündigt habe, haben ein paar Leute geschrieben, dass sie sich drauf freuen und sich als Fans von Else Lasker Schüler geoutet und so weiter und so weiter. Ja. Also ein tolles Thema, oder?
Else war nämlich auch die, die uns in der letzten Folge begegnet ist, als wir über das Anfang sprechen. Und es hat uns auch sehr gefreut, dass das Thema Anfang, auch das Jahr Anfang, euch genauso bewegt und beschäftigt hat wie uns. Denn wir haben gerade bei Twitter, aber auch bei Facebook, gab es viele Rückmeldungen und viele, ihr habt auch viel erzählt, wie das für euch war, jetzt dieses Jahr anzufangen.
Genau. Ja.
Und wir kamen beim letzten Mal, ich erwähnte, ne, mein blauer Reiter von Else Lasker Schüler, der Nachruf auf Franz Marc. Und es ging um erste Sätze. Und wir kamen darauf, wir müssen über Lyrik sprechen.
Ja, genau.
Unbedingt.
Ja, und das machen wir heute. Und ja. Ich freue mich auch total, dass wir mit der letzten Sendung offensichtlich ein Gefühl getroffen haben, was nicht nur uns beide bewegt hat, denn du hast es ja schon angesprochen. Es gab viele Leute, die von ihren Erlebnissen zwischen den Jahren erzählt haben. Genau.
Ja, und auch von dem Gefühl, irgendwie zwischen den Jahren hängen geblieben zu sein und keinen rechten Anfang in diesem Jahr zu finden. Und ja, ich hatte wirklich das Gefühl, ne, nachdem wir dann über diese Folge aufgenommen hatten, mir tat es total gut, dann lud ich die Folge hoch und mir fiel es auch schwer, einen Schnipsel zu finden. Normalerweise zupfe ich immer so einen Audioschnipsel raus und mache daraus so ein kleines Audiogramm. Fiel mir ganz schwer. Merkte ich auch, wo ich dachte, naja, hoffentlich interessiert das überhaupt jemanden. Ja. Und dann war ich wirklich ganz dankbar zu merken, dass dieses Wagnis sich gelohnt hat und dass ihr uns gern zugehört habt und vor allem auch, dass es etwas in euch zum Klingen gebracht hat. Und etwas in jemanden zum Klingen bringen, finde, das ist halt einfach so eine Stärke von Lyrik.
Genau. Und deswegen haben wir heute viele Gedichte mitgebracht und weil Else Lasker Schüler beim letzten Mal schon ein Thema war, fangen wir einfach damit mal an, oder?
Ich fand das total schön zu erfahren und mitzubekommen, dass Else Lasker Schüler für dich offenbar die gleiche Bedeutung hat wie für mich. Was ist Else für dich mit ihren Gedichten?
Ich bin jetzt, was Lyrik angeht, nicht jemand, der Mega-Experte ist. Und bei mir zu Hause stehen jetzt auch nicht kilometerweise Regalmeter-Bretter mit Lyrikbänden drauf. Das ist bei mir aber grundsätzlich so, weil ich von vielen Dingen lieber wenig habe. Also ich habe auch nicht 1000 Lieblingsbands und 1000 Schallplatten oder so, weil ich weiß, mich überfordert Masse und Menge. Und es gibt so einige Lyrikerinnen und Lyriker, die ich einfach total gerne mag, beziehungsweise wo es so Schlüsselgedichte gibt. Und da gehört Else Lasker Schüler auf jeden Fall dazu. Erste Vorbemerkung. Zweite Vorbemerkung, ich bin jemand, ich lasse mich gerne durch Sprache überwältigen. Also das hat jetzt wenig mit Kitsch zu tun, sondern ich liebe halt Lyrik, die in der Lage ist, Bilder mit Worten zu erzeugen, die einzigartig sind und die es so auch noch nirgendwo anders gibt. Also für mich ist Lyrik dann interessant, wenn sie schöpferisch ist und wenn ein neuer Kosmos, eine neue Welt irgendwie entsteht. Und das ist bei Else Lasker Schüler ja zweifelsohne der Fall. Darüber hinaus hat sie mich, glaube ich, angeregt, mich mit dieser Zeit zu beschäftigen, in der sie halt gelebt hat und geschrieben hat. Mhm. Also vor allen Dingen halt mit dem Anfang des letzten Jahrhunderts. Ja. Und mir ist Else Lasker Schüler vor allen Dingen deswegen unvergessen und wird sie auch bis zum Ende unvergessen bleiben, weil es gibt ein Schlüsselgedicht. Ich möchte fast sagen, es ist mein Lieblingsgedicht. andere werden sagen, ja, es gibt ja viel schönere, aber das hat halt mit einer Geschichte zu tun, wo dieses Gedicht zum ersten Mal erklungen ist. Soll ich es mal vortragen?
Oh ja, bitte. Mhm.
Also das heißt, leise sagen. Du nahmst dir alle Sterne über meinem Herzen. Meine Gedanken kräuseln sich. Ich muss tanzen. Immer tust du das, was mich aufschauen lässt, mein Leben zu müden. Ich kann den Abend nicht mehr über die Hecken tragen. Im Spiegel der Bäche finde ich mein Bild nicht mehr. Dem Erzengel hast du die schwebenden Augen gestohlen, aber ich nasche vom Seim ihrer Bläue. Mein Herz geht langsam unter, ich weiß nicht wo. Vielleicht in deiner Hand. Überall greift sie an mein Gewebe. Und ich finde diesen Text so großartig, ja, weil ich habe den bekommen, da war ich 16. Mhm. Und natürlich hat eine Frau, ein Mädchen, eine junge Dame mir diesen Text oder dieses Buch, ich glaube, das war damals eine Greatest Hits-Ausgabe von ihren Gedichten, mit einer Widmung geschenkt. Und ich glaube, dieses Gedicht auch nochmal abgeschrieben, wie man das so gemacht hat, als man 16, 17, 18, 19, 20 war. Und mich hat das einfach umgehauen. Also so Sätze wie, ich kann den Abend nicht mehr über die Hecke tragen. Ich finde das so genial, ein so geniales Bild von Erschöpfung, von Lebenssattheit, von irgendwie ein gelebter, erfüllter Tag geht zu Ende mit allem, was dazugehört, mit irgendwie Schwerem und aber auch mit Dingen, mit Erlebnissen, die vielleicht froh waren. Also toll. Oder wie das Gedicht zu Ende geht. Mein Herz geht langsam unter, ich weiß nicht wo. Ist das nicht toll?
Ja.
Mein Herz geht langsam unter, ich weiß nicht wo. Vielleicht in deiner Hand, überall greift sie nach meinem Gewebe. Also, sagen wir mal, so ein Bild von gleichzeitig melancholisch und geborgen zu sein. Das finde ich grandios.
Also das ist auch was ich an ihr einfach unheimlich mag. Diese Sätze, die sie findet, die man so fühlt.
Ja.
Na, es ist gar nicht mal so, dass man immer rational aufschlüsseln kann, naja, was sagt sie denn da jetzt? Wie macht sie das? Sondern ich finde, ihre Sätze, ihre Gedichte sind einfach sehr nah an Musik. Also ihre Sprache ist reine Musik für mich. Da ist ein Sound drin, der mich auch mal richtig packt.
Mhm.
Und auch eine Hingabe drin, eine leidenschaftliche Hingabe, viel Sinnlichkeit und dabei aber auch immer irgendwie so dieser Sound von Verlorenheit, von Melancholie. Da ist auch immer so schwarzer Samt drin und das ist so etwas, das berührt und rührt mich zutiefst. Das fühle ich einfach, wenn sie es so sagt und gerade auch, weil sie so Sinnenfrohes beschreibt, ja, also die ist ja die Farben, die sie benutzt oder es ist, ich dachte auch immer, es sei kitsch. Ich muss sagen, ich habe mich ein paar Jahre lang fast geschämt, Else Lasker Schüler toll zu finden. Nein, das habe ich irgendwann hinter mich gelassen.
Nein, sie bedeutet, die muss man toll
mir,
finden.
Ja, wirklich, also sie bedeutet mir da wirklich viel. Ich habe irgendwann mal auch so ihre Biografie gelesen, war auch wirklich erschüttert, muss ich sagen, weil sie ja doch ein teilweise sehr haltloses Leben hatte und dann eben auch nur noch vom Geld ihrer Freunde oder Freundinnen lebte, teilweise auf der Straße. Dann aber auch so diese tollen Performances, die sie hatte, die Kostüme, die sie sich hat einfallen lassen, diese Identitäten, in die sie geschlüpft ist. Ich habe auch den Prosaband von ihr zu Hause, der Prinz von Theben. Das heißt, sie hat auch wirklich mit Geschlechterrollen damals gespielt. Es war eine große Freiheit, die sie sich auch genommen hat in ihrem Leben.
Ja.
Was nicht immer schön war, aber sie hat sie sich genommen und ich finde, das merkt man auch ihren Gedichten unheimlich an.
Ja, es ist die Leidenschaft, Leidenschaft in der Freiheit, also sozusagen das zu tun und so zu leben, was man in sich verspürt, was man ausprobiert, auch experimentell im Tun, im Schreiben, überhaupt in seiner ganzen Existenz. Mhm. Und ich glaube, mich hat das natürlich damals angefixt, weil man selber oder ich selber in so einer Situation war und wenn man 16, 17 ist, und ist mit Menschen zusammen und hat eine Freundin, die ein paar Jahre älter ist, das war bei mir so, die sozusagen überlegt, was ich studieren soll und so weiter, dann war das irgendwie so dieser Sound, der ja, wo man, wo ich selber so anknüpfen konnte, wo ich mich selber auch hinterher gesehnt habe, vielleicht auch, ja.
Ja, und natürlich so dieser Sound der Unbedingtheit, ne? Das ist immer so etwas, ja, was ich hinter ihren Worten auch spüre. Das ist unbedingt. Sie lässt da auch wirklich keinen Zweifel zu. Ja. Dieser Zweifel, der ist höchstens da im Scheitern, ja, dass irgendwas nicht funktioniert. Ja. Etwas nicht glückt, sagen wir mal so. Funktionieren kommt ja da gar nicht vor, sondern etwas nicht glückt.
Ja, es ist eine Ernsthaftigkeit in der Leidenschaft.
Ja.
Und als ich das jetzt nochmal las, dachte ich, Mensch, das wäre eigentlich etwas, was wir für das frische Jahr uns wünschen sollten. Mhm. Also was so, wo Menschen so ermattet sind, also wo Menschen so eine Insel bilden. Da dachte ich heute nochmal beim Stöbern, gäbe es, wir brauchen Menschen wie Else Lasker-Schüler. Also sozusagen die, das, was in ihr ist, glauben und vor sich auf den Tisch werfen und was Großartiges draus machen und und total davon überzeugt sind, dass das großartig auf jeden Fall irgendwie bedeutsam ist. Ja.
Ja, das ist halt auch diese stärkende und heilende Kraft eigentlich der Lyrik. Ne? Irgendwann bin ich mal über Erich Kästners Lyrische Hausapotheke gestolpert und musste es unbedingt haben, weil ich dachte, na, Lyrische Hausapotheke, das klingt gut, lege ich mir doch mal ein Gedicht wie ein Pflaster auf. Er hatte ja auch in dem Vorwort, beziehungsweise den Band auch betitelt, der vorliegende Band ist der Therapie des Privatlebens gewidmet. Mhm. Es heißt, er hat bewusst, ne, so therapeutisch wirkende Gedichte gemacht. Du hattest ja auch eins mitgebracht, hast du erzählt, genau, ne?
Ja, ich habe auch ein Gedicht von Erich Kästner mitgebracht. Auch das ist wieder ein Schlüsseltext. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Ich glaube ja, als wir über Schule gesprochen haben, hatte ich Literaturkurs gewählt und habe da tatsächlich einen lyrischen Liederabend konzipiert und dann auch bei uns auf der Schule zur Aufführung gebracht.
Ja, für die, die uns nicht regelmäßig hören oder es nicht wissen, Peter und ich haben uns zwar eigentlich erst hier im Agnesviertel wirklich kennengelernt, aber wir waren zusammen auf einer Schule und hatten dieselben Lehrerinnen und kennen eben deshalb auch das Umfeld recht gut, in dem wir da erstmals mit Literatur in Verbindung kamen.
Absolut. Und ich habe Literatur gewählt bei Herrn Witulski. Mhm. Und da ging es halt darum, ich habe mir überlegt, ich mache so einen lyrischen Liederabend. Und ein Freund von mir spielt ausgezeichnet Klavier. Und mit dem habe ich das so zusammen konzipiert. Und natürlich, wenn man 16, 17 ist, dann muss man Liebeslyrik zum Vortrag bringen. Ja? Weil das ist natürlich die Zeit, wo es in einem selber gärt. Und wir haben dann einen Abend mit Liebeslyrik zusammengestellt. Und vor allen Dingen haben diese Gedichte, glaube ich, dominiert, die melancholisch waren und die auch davon erzählt haben, dass Liebe auch tragisch ist. Mhm. Und deswegen war auch dieses Gedicht dabei. Sachliche Romanze ist natürlich ein Klassiker.
Oh ja.
Und trotzdem erzähle ich es hier nochmal.
Ja, natürlich.
Sachliche Romanze. Als sie einander 8 Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich und er stand dabei. Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. Er sagte, es wäre schon 3:45 und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. Nebenan übte ein Mensch Klavier. Sie gingen ins kleinste Café am Ort und rührten in ihren Tassen. Am Abend saßen sie immer noch dort, sie saßen allein und sie sprachen kein Wort und konnten es einfach nicht fassen.
Es ist sehr schön, das jetzt nochmal zu hören. Es ist ja das Problem bei sehr, sehr bekannten Gedichten, ähnlich wie bei sehr vertrauten Bildern oder auch vertrauter Musik, dass sie manchmal so, ich nenne sie mal, verkunstdruckt ist. Ne? Dass man sie schon so oft gesehen oder gelesen oder gehört hat, dass man sich gar nicht mehr richtig drauf einlassen kann. Und es tut gut, das jetzt einfach nochmal zu hören. Denn ich merke, dass ich es einfach in den letzten Jahren immer mehr so übersehen oder überlesen habe, weil ich dachte, ich kenne es. jetzt so wie du es gelesen hast. Und das ist einfach so etwas, wo ich in dem Moment auch dachte, ja genau, deswegen kann und soll man auch dieselben Gedichte immer mal wieder lesen und hören. Denn durch diese Wiederholung gewinnen sie eigentlich noch an Kraft.
Ja, genau. Vielleicht noch eine Anekdote zu diesem Gedicht. Mir ist es deswegen auch ans Herz gewachsen. Es gibt eine Vertonung von Hermann van Veen. Jetzt weiß ich, der scheidet auch die Geister. Aber als ich 16, 17 war, fand ich den unglaublich toll in seiner Art und Weise, auch wie er gesungen hat. Und der hat dieses Lied vertont und ich finde das immer noch zum Niederknien. Und ich meine, ich wäre auf mal im Konzert gewesen, wo er das gesungen hat. Egal, ich war aber, als ich in der Pubertät und in der späten Pubertät war, auf dem Weg zur Adoleszenz, habe ich mir das ganz, ganz, ganz oft angehört, weil man in dieser Zeit natürlich auch in dieser Situation ist, wenn du merkst, eine Freundschaft geht zu Ende, eine Beziehung geht zu Ende. Und ich habe natürlich das auch mal selber erlebt und als ganz schrecklich erlebt. Also und auch als unbegreiflich. Also dass das, was so vertraut und verbunden war, auf einmal in so endete, dass man sich nichts mehr zu sagen hatte oder so. Also sagen wir mal, diese Trostlosigkeit des Endes, also dass man zusammensitzt und sich anschweigt, das formuliert Kästner so formvollendet, würdevoll, würde ich sagen, also so, dass mir das immer noch ein Schauer über den Rücken läuft, weil es eben eine Situation ist, die ist so geläufig. Ja.
Ja. Ja, und mag geläufig sein, ne? Also wie auch ja, viele Themen auch in der Lyrik, genau wie in der Literatur, in der Musik, im Film, im Theater, das sind ja immer wiederkehrende Themen.
Ja.
Und sie bleiben aber eben auch wichtig, gerade vielleicht eben auch so in ihrer vermeintlichen Kleinheit, in ihrer Alltäglichkeit, denn in dem Moment ist es alles andere als alltäglich.
Man
erlebt es als so… als so besonders, als so einzigartig. Und ich muss sagen, das war immer für mich auch ein Trost in Gedichten, dass ich etwas gelesen habe, wo ich das Gefühl habe, dort fühle ich mich mit meiner Unaufgeräumtheit, meiner Inneren oder auch meiner Verzweiflung, meiner Wehmut, meiner Sehnsucht aufgehoben, also in irgendeiner Form auch verstanden. Da entsteht ein luftiger Raum, dem ich mich so hinzufügen kann. Und es ist eine seltsame Form von Trost. Ich empfinde das gerade momentan, merke ich, wie wichtig mir gerade auch wieder Gedichte sind. Das war echt ein guter Anstoß in unserer letzten Folge, wo ich wirklich gemerkt habe, ich ging so beseelt raus und das Erste, was ich gemacht habe zu Hause, war wirklich nochmal so in den Gedichten von Else Lasker Schüler zu lesen. Und ich merkte einfach, mir fällt es gerade wieder sehr schwer, mich auf Lesen zu konzentrieren oder auch auf irgendwelche Geschichten oder so, ne? Aber dieses Unbeschreibliche, was dann eben auch manchmal so durch Sprache in Gedichten ausgedrückt wird, ja, das ist so etwas, da kann man sich aufgehoben fühlen.
Genau.
Das, ohne dass ich verstehen könnte, was da genau passiert. Ne? Aber ich merke, da sind einfach Wörter, die mir, nach denen ich mich sehnte. Da ist ein Sound natürlich. Ne? Also das finde ich sowieso immer das Allerschönste, man muss auch einfach mal Gedichte laut lesen,
ja,
und sich auch trauen, die richtig zu lesen. Und zwar nicht, ne, wie in den, ich weiß nicht, so 70er, 80er Jahre war das ja auch noch irgendwie so Schule, ne, dass sie so unglaublich exaltiert gelesen wurden. Ne? Also wenn man das heute hört, dann, ich muss mich da mal kaputt lachen. Ne? Also so eine Dichtkunst,
ja.
ein Overacting, ne, im, ja, Lesen. Aber wenn man sie einfach nur mal vor sich hin liest laut und so den Wörtern nachspürt und ein eigenes Gefühl für den Rhythmus bekommt, dann merkt man eigentlich auch so diese magische Kraft von Gedichten. Ja. Erinnert mich übrigens auch so ein bisschen an unsere Aberglaubenfolge, ne, mit den Zaubersprüchen und Reimen.
Ja, und das hat ja, sagen wir mal, das hat ja für mich jedenfalls als Theologe, hat das ja schon, ist das so ein Grenzbereich auch zwischen, also Lyrik und Gebet zum Beispiel.
Ja.
Also ich, wenn ich im Gottesdienst bin, mache ich so seit, das war früher anders, aber so seit 2, 3 Jahren, zum Beispiel wenn wir Fürbitten haben im Gottesdienst oder so, jetzt gerade in der Pandemie, da können die mir ja Fürbitten schicken aufs Handy und so weiter, das ist ja mein, wir brauchen ja eine andere Form der Partizipation, wenn die Leute nicht singen können und so. Und dann formuliere ich spontan ein Gebet. Also so, ich bin da überhaupt nicht vorbereitet, sondern dann muss ich das so anmoderieren, nachher wieder abmoderieren. Und das mache ich spontan. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie ein Gedicht aufsagen. Mhm. Und zwar ein Gedicht, was gerade entsteht, in dem, wo du es jetzt sagst. Ja? Ja. Und wir kommen ja vielleicht gleich noch zu Arnold Stadler, der, finde ich, geniale Psalmeninterpretationen mal vorgelegt hat. Und da, finde ich, wird das nochmal deutlich. Also die Psalmen, einerseits Lyrik, aber auf der anderen Seite total existenzielle Texte. Mhm. Also die dich so an der Wurzel ganz, also wie gesprochene Narben, die du am Körper hast, so. Und von daher würde ich dir zustimmen. Also Gedichte oder sagen wir mal, diese Texte packen ein, weil sie eine Geschichte erzählen, die auf Dauer ist. So, ja.
Und die sich auch verändert.
Und die sich auch verändert, genau.
Das ist manchmal vielleicht der Unterschied zu Musik. Also ich sehe viele Parallelen eigentlich zwischen Musik und Lyrik. Ich musste am Anfang ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, ja, ich bin ja jetzt kein Lyrik-Kenner. Ne? Bei mir geht das ja immer so mit Klassik. Ich habe sofort zucke ich zurück und denke, oh, ich kenne mich da gar nicht aus. Ne? Es gibt so tolle, ich höre so gern klassische Musik. In der Tat kenne ich mich da nicht aus. Es ist auch so, dass ich bei Lyrik, auch als ich heute noch mal so ein bisschen auch im Internet guckte, ne, ich habe auch wieder ein paar schöne Links so für die Shownotes gesammelt, wenn man mal so kurz sich nochmal vielleicht so eine Auffrischungsimpfung verpassen möchte, was so Lyrik angeht, ne, was man alles verdrängt hat so aus dem Schulunterricht. Es ist ja doch durchaus mal interessanter, nochmal reinzugucken. Aber ich habe es nicht zu lang gemacht, weil ich gleich merkte, oh Gott, ne, ich habe das gar nicht mehr drauf. Bin ich überhaupt würdig, Gedichte zu lesen? Jetzt kenne ich mich ja mit den verschiedenen Gattungen oder mit diesen verschiedenen Sorten von Lyrik gar nicht aus, erkenne ich denn das Reimmaß und weiß der Himmel was? Und schon war ich so in dieser selben Falle, in der ich mich manchmal auch früher so im Schulunterricht fühlte, wenn es um Gedichte ging. Gleich so dieses, ja, du denkst, ne, das sind jetzt hier Gedichte, aber eigentlich muss man die ja auch sezieren und analysieren und einordnen können und wie auch immer. Und das natürlich, ich verstehe auf der einen Seite die Wichtigkeit. Ne? Also natürlich, Pflanzen machen mir auch mehr Spaß, wenn ich sie auch in irgendeiner Form klassifizieren kann, ne? Oder wenn ich sehen kann, ob es jetzt ein Apfel oder eine Birne ist. Aber ich muss natürlich nicht alles bis ins Hinterletzte durchdringen, um mich dort wiederfinden zu können. Und Sprache ist ja etwas, was uns auch mitgegeben wurde oder was wir uns erarbeitet haben und was wir so erlebt haben. Sie ist unsere. Und ja, natürlich kann man auch Gedichte lesen, ohne vorher Germanistik studiert zu haben.
Ja, sonst wird das Ganze ja auch keinen Sinn machen.
Ja, und es wird auch gleich. Ich merkte wirklich, dass ich mich so verspannte und auch das Gefühl hatte, so, ich bin nicht würdig. Ich muss gestehen, dass mir es manchmal auch so ging. Heute auf den Tag, vor sechs Jahren, habe ich übrigens die Expedition Lyrik auf der Buchmesse in Leipzig moderiert. Das war ein Abend mit verschiedenen Verlagen, die zeitgenössische Lyrik rausbringen, federführend das Verlagshaus Berlin, die ich wirklich sehr, 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 sehr schätze. Unglaublich tolle, schöne, kluge Menschen, denen ich irgendwann auf einer Buchmesse begegnet bin, war einer ihrer Autoren, Ricardo Dominic, ein Brasilianer damals auf der Buchmesse aus seinem Gedichtband gelesen hatte. Er auf Brasilianisch, in diesem brasilianischen Portugiesisch, der Jo Frank hat die deutsche Fassung gelesen. Zwei hervorragende Stimmen, zwei schöne Männer, die da saßen und diese Gedichte lasen. Ich stochte so, ne, buchmessenmäßig durch die Halle und plötzlich so, ne, man hat fast das Bremsgeräusch gehört. Ich dachte, gut, da muss ich zuhören. Und ich ließ mich wegtragen und ich bin dann hinterher gefolgt zum Verlagsstand. Kleiner schwarzer Verlagsstand, ne? Hinten stand in goldenen Nägeln gehämmert, poetisiert euch.
Stark.
Und ich dachte, gut, hier bleibe ich. Hm. Es gab schwarzen Lakritzschnaps, es gab tolle Leute, ich habe mich sofort in die alle verliebt. Hm. Und daraus entstand irgendwie auch so eine Komplizenschaft und deswegen hatte ich dann, ich glaube, dreimal hatten sie diese Expedition Lyrik veranstaltet und jedes Mal durfte ich moderieren und bin dort eben auf Menschen gestoßen, die sehr jetztzeitige Lyrik auch verfasst haben. Und boah, manchmal fühlte ich mich dann wirklich auch wie so das dumme Landei wieder, ne, weil mir verschloss sich so ein bisschen diese manchmal sehr intellektuell angehauchte Welt. Aber vielleicht denke ich auch so, war das meine mein Filter. Denn ich habe die Gedichtbände zu Hause, ich verfolge das, was sie machen, und es sagt mir so viel. Und das ist es doch eigentlich, worauf es ankommt.
Ja. Jetzt, wo du das erzählst, fällt mir ein, sagt dir Lutz Görner was?
Ja.
Lyrik für alle und
ja.
So?
Genau.
Das ist nämlich einer, der hat mir auch die Welt der Lyrik erschlossen.
Ja.
Verrückt, dass ich das beim Vorgespräch gar nicht gesagt habe. Und weißt du, dass der sogar mal bei uns an der Schule war?
Nee.
Und hat bei uns, ich weiß nicht mehr welches Programm, sein Goethe-Programm oder sowas gelesen. Und ich bin unseren Lehrerinnen im Nachhinein total dankbar, dass die vor 50 Jahren oder 30 Jahren oder wie lange es jetzt schon her ist, so tolle Sachen gemacht haben. Kannst du dir das vorstellen, bei uns im St. Anger-Gymnasium in der Aula? Da kam der mit seinem Pianisten und dann hat er da irgendwie Lyrik für alle. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau,
was
das war. Ich habe den hier in Köln in der Philharmonie gesehen und sein Goethe-Programm. Und ich habe mit offenen Augen und offenem Mund da gesessen. Der hat sich dann getraut, hier die Goethe-Gedichte mit hessischem Dialekt zu erzählen. Also der hat praktisch, der hat da wie mit einer Reifenpumpe am Auto, hat der sozusagen das Zeitkolorit und das, was das Gedicht auch noch mit hier und heute zu tun haben könnte, da reingepumpt und so weiter. Und das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis, merke ich gerade. Also, dass ich irgendwie dachte, Wahnsinn, was diese alten Dinger irgendwie mit heute zu tun haben. Und das ist ja auch so ein bisschen mein Geschäft als Theologe und Pastoralreferent. Ich hantiere mit den alten Texten aus der Bibel und ich mache ja im Prinzip dasselbe. Also ich spreche jetzt kein Hessisch, aber ich muss mir überlegen, was haben die Texte mit heute zu tun? Das hat natürlich auch was mit Vortragen und mit der Art und Weise zu tun, wie man diese Texte verhäutigt. So. Also Lutz Görner, falls der zuhört oder so, ich verbeuge mich vor dem. Der hat jetzt lange in Weimar gelebt, ist aber jetzt in deine Heimat gezogen.
Och.
Ja, der lebt jetzt irgendwo im Gummersbach oder so. Also nicht ganz im Sauerland, sondern im Oberbergischen. Er hat da wohl ein Haus gekauft und ich abonniere ein Newsletter von ihm.
Ja, das muss ich mir natürlich sofort mal angucken. Nee, der Name sagt mir auch was. Ich meine, der ist mir damals, als ich im Verlag gearbeitet habe, da Artemis und Winkler, Patmos, ist mir der auch begegnet. Ne? Da war es ja eben so, dass auch viele Hörbücher erschienen sind mit Rezitationen von Gedichten und eben anders rezitiert als so nach guter alter Väterweise. Ne? Da hatte der Vater von Ben Becker, Otto Sander, hatte dann die Gedichte von Ringelnatz beispielsweise gelesen.
Okay.
Dann gab es diese große Conradi-Anthologie mit so einer Sammlung von Gedichten, deutschsprachige Gedichte von der Antike bis zur Gegenwart. Man muss sagen, eine sehr männerlastige Auswahl. Das hat sich aber auch ja erst in den letzten Jahren verändert. Deswegen war ich vielleicht auch so damals so entzückt, als ich auf Else Lasker Schüler gestoßen bin. Denn die meisten Gedichte davor, ne, so Goethe, Schiller, Morgenstern, Eichendorff, wie auch immer, sind ja halt alles Männer. Männerblick auf die Welt auch. Und vielleicht war das auch so etwas, was mich so erfüllt hat, als ich auf Else Lasker Schülers Gedichte gestoßen bin. Das ist doch mir erscheint es nach wie vor als ein sehr weiblicher Blick auf die Welt. Ähnlich übrigens bei Mascha Kalecko, die habe ich auch mitgebracht. Mascha Kalecko, sagt ihr die was?
Ja, klar, sagt mir was.
Ja, die gilt ja auch so ein bisschen so als eine der ersten so Großstadtdichterinnen, ne? Sie auch so dieses Leben gespiegelt hat damals in Berlin, als die Frauen auch anfingen zu arbeiten und ne, das Fräulein im Büro. Und die Welt, die sie schildert, ist ja auch nicht so ganz einfach. Ich zögere fast ein bisschen, was von ihr zu lesen. Die Erben von ihr sind ja sehr, sehr streng, was das angeht. Das ist ja das Problem mit Gedichten. Ne? Also auch, was wir heute hier machen, ist ja wirklich so am Rande. Wenn die nicht lange genug tot sind. Aber gut, wir haben jetzt ja nicht so viele Abonnenten und Abonnentinnen. Mascha Kalecko. Ich hatte zwei Sachen rausgesucht, aber das eine werde ich nur in den Shownotes verlinken. 2015. 2015 war ja wirklich auch ein entscheidendes Jahr, ne? Als viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, und da hatte sie zusammen mit hatte Nora Gomringer eine sehr großartige, ich liege ihr zu Füßen, eine großartige Lyrikerin der Jetztzeit, ne, also der zeitgenössische. Ich hatte hier verschiedene Gedichtbände von ihr auch mitgebracht. Sie hat sich über mit Moden auseinandergesetzt, mit Krankheiten. Der letzte Band von ihr ist die Gottesanbieterin. Jemand, der auch mit Sprache und mit dem Sound es schafft, ja, einen Spiegelsaal zu bieten eigentlich. Also die eine großartige Auseinandersetzung eigentlich mit wichtigen Themen vom Menschsein heute. Ja. Und sie hat mit einer Freundin zusammen 2015 einen Film gemacht zu dem Gedicht Inventar von Mascha Kaleko, wo es eben auch um Flucht geht und um den Verlust von Zuhause.
Ich bin
gespannt. Werde ich verlinken, weil man kann es eigentlich gar nicht wirklich lesen. Sie haben es halt mit Bild verfilmt. Wie gesagt, ich verlinke es in den Shownotes. Okay. Ganz toller Film. Vielleicht die Lieder für Liebende, ne, weil wir es ja mit der Sehnsucht und den Liebesstücken hatten. Blatt im Wind. Lass mich das Pochen deines Herzens spüren, dass ich nicht höre, wie das meine schlägt. Tu vor mir auf all die geheimen Türen, da sich ein Riegel vor die meinen legt. Ich kann es, Liebster, nicht im Wort bekennen, und meine Tränen bleiben ungeweint. Die Macht, die uns von Anbeginn vereint, wird uns am letzten aller Tage trennen. All meinen Schmerz ertränke ich in Küssen, all mein Geheimnis trage ich wie ein Kind. Ich bin ein Blatt, zu früh vom Baum gerissen. Ob alle Liebenden so einsam sind? Ja, und es ist so dieser, sie nimmt einen so mit. Also es ist so, wow, man fühlt sich eigentlich selber wie ein Blatt im Wind, finde ich, wenn man das liest und hört.
Ja, ich finde auch, Liebster schreiben zu können, dass es würdig klingt. Das finde ich, das ist schon eine große Kunst. Also weißt du, all diese Worte, die so ungebräuchlich werden, also die einfach mit einer großen Souveränität zu benutzen.
Ja, vor allem mit dem heutigen Ohr, ne, wo wir dieses Wort so oft in irgendwelchen amerikanischen Serien oder in Filmen gehört haben. Ich fand es auch sehr schön, was du vorhin meintest, gerade auch was so diese Liebeslyrik anging, was so das Liebesgedicht von Erich Kästner anging, was ja ein Endliebesgedicht eigentlich ist. Ich denke, ja, es gibt wenige Orte, wo auch traurige Gefühle, wo Gefühle von Schmach und Niederlage, von vergeblicher Sehnsucht, wo man die auch findet. Denn gerade in Film und Fernsehen, natürlich gibt es die auch. Ne? Es gibt auch Filme oder Orte, wo man das findet. Aber so allgemein wird uns doch immer vorgehalten, so diese Happy-Life-Dinger. Ne? Also wo man sich so vergeblich fühlt, wenn das eigene Leben oder das eigene Lieben nicht so gelingt.
Ja,
Vielleicht denke ich jetzt auch gerade daran, mich haben wirklich jahrelang diese Gedichte auch sehr begleitet, weil ich mich so verliebt hatte ins unglücklich Verliebtsein.
Okay.
Ja, ich hatte mir immer so unglückliche Liebschaften gesucht und man fühlt sich ja selten kreativer und schöpferischer und mehr. Man fühlt sich selten mehr, als wenn man unglücklich ist. Und unglückliches Sein ist ja, Unglück ist so eine sichere Bank. Man kann Unglück aufrechterhalten. Glück wiederum ist ja etwas sehr Zerbrechliches, weil es oft abhängt auch von jemand anderem. Und man zeigt sich mehr. Unglück ist etwas, in dem kann man schwelgen, ohne dass man sich wehtut. Wenn man, es tut einem ja schon alles weh.
Ja.
Und das kann man mit Lyrik unglaublich gut befördern.
Ja.
Denn man muss ja auch sagen, also ich finde, Unglück und schwierige Erlebnisse machen einen manchmal schon schöpferischer, weil man sich an etwas abarbeitet oder sich mit etwas auseinandersetzt, während Glück manchmal stumm macht, weil man dafür kaum Worte findet, die nicht so abgenutzt sind.
Ja, und im Glück haben Menschen noch andere Dinge zu tun, also sich dem Glück widmen.
Ja.
So, und das Unglück macht halt auch einsam. Und sich in dem Gefühl einrichten, ist vielleicht auch etwas, was die Einsamkeit betäubt oder erträglich macht. Mhm. Ja,
ja, habe ich ein paar Jahre lang gemacht. Ich habe wunderbare Lyrik dadurch kennengelernt und auch mich selbst dadurch kennengelernt und mich mit anderen Menschen wunderbar unglücklich gemacht. Und irgendwann war dann auch Schluss damit.
Ja,
da muss man dann auch irgendwann den Entschluss fassen, so.
Ja.
jetzt ist auch gut, ne, jetzt probieren wir mal das andere aus. Und auch dafür findet man ja dann auch Gedichte und Lyrik, wo man sich auch wiederfindet.
Ja.
Else passt immer.
Absolut.
Ja.
Ich habe noch einen Text mitgebracht. Ich habe noch zwei Texte mitgebracht. Ob wir zu dem allen noch kommen, egal.
Wie viel haben wir denn? Wo sind wir denn jetzt?
Wir sind schon bei 35 Minuten.
Ah ja. Menschen da draußen sind ja Kummer gewöhnt.
Ich habe noch einen Text mitgebracht von dem wunderbaren Schriftsteller Arnold Stadler.
Ja, den hattest du ja gerade auch schon erwähnt. Ich genau. Bin gespannt, mir er sagt er nämlich gar nichts.
Er ist ja nicht als Lyriker bekannt, sondern er ist ja eher Romancier. Und ich habe vor 30 Jahren, schätze ich, wird das her sein, oder 20, ist auch egal, kann auch sein, dass es 20 Jahre her ist, habe ich ihn gehört mit diesen mit einem Buch, wo er die Psalmen überträgt. Und ich finde halt, es ist mehr als eine Übersetzung, sondern es ist eine Übertragung, also eine deutende Übertragung. Mhm. Und ich muss gestehen, ich habe mich mit dem Psalmen schwer getan. Und der Arnold Stadler hat mir geholfen, sie zu entdecken. Also auch als Texte, die, ja, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, die wie Narben an wie ausgesprochene Narben klingen. Also die Texte sind durchlebt, so kommen sie rüber und haben dadurch eine Authentizität des Ringens, des Suchens, des Anklagens, aber auch des Geborgenseins. Das ist ja dem Psalm auch zu eigen. Es ist ja sehr existenzialistische oder existenzielle Literatur, also weil es halt sehr, es geht um das Ringen mit Gott, das Klagen mit Gott. Und zwar nicht auf eine abstrakte Weise, sondern die Menschen sind wirklich verletzt, sie sind wirklich erbost, sie haben wirklich Leid erfahren und suchen halt auch oft die Nähe Gottes, die sie dann wiederum nicht finden, weil er sich nicht meldet und so. Oh, also es sind so sehr konkrete Texte.
Ich merke gerade, dass Psalm auch so etwas ist, wo ich mich noch nie gefragt habe, was das eigentlich für Texte sind.
Ja.
Ja, okay. Aber das, was du mit den Narben sagst, das interessiert mich sehr. Du musst jetzt was lesen.
Genau, also ich lese in dem Psalm 15, der ist sehr kurz. Und ich sage vorweg, dieses Stück nehme ich häufig mit auf den Friedhof. Und ganz oft, wenn ich mit Trauernden spreche, fällt mir dieses Gedicht ein, weil es eine wunderbare Würdigung von Leben ist. Ja. Psalm 15. Herr, wer darf in deiner Nähe sein? Wer bei dir auf deinem heiligen Berg? Jener, der lebt, wie es recht ist, der aus ganzem Herzen die Wahrheit sagt, der niemals einen Menschen verleumdet, der seinen Freund sein lässt und seinen Nachbarn auch, der den Verwerflichen links liegen lässt, aber allen, deren Gott der Herr ist, zugeneigt ist, der die Zusagen, die er seinen Menschen gab, hält, der sein Geld nicht auf Wucher ausleiht und sich nicht bezahlen lässt zum Schaden der Schuldlosen. Wer all dies beachtet, der wird nicht untergehen. Ja, Der wird nicht untergehen.
Das klingt wirklich nach, ja. Und das ist ja etwas, was einem dann gerade, ich stelle mir gerade vor, wie so die Situation ist. Ne? Man ist auf diesem Friedhof, hat jemanden verloren, hört dann diesen Text und es ist etwas, was Hoffnung gibt.
Ja, weil es geht natürlich auch darum, was bei Beerdigungen ist es ja oft so, dass man darüber nachdenkt, was bleibt eigentlich oder was hat dieser Mensch bedeutet, was bleibt auch über den Tod hinaus. Die Wurzel oder das Fundament meines eigenen Lebens, das ist ja oft so, wenn Kinder ihre Eltern betrauern oder so. Und ich finde, der Text reflektiert das natürlich auch. Also wenn man darüber nachdenkt, was gibt mir der Verstorbene mit?
Ja, was bleibt von mir, wenn er weg ist, ne?
Genau, was bleibt von mir, wenn er weg ist? Es ist natürlich auch eine Reflexion über ein rechtschaffenes Leben. Mhm. Also mir macht dieser Text Hoffnung. Also das heißt auf Deutsch gesagt, wenn ich mich ordentlich verhalte, also wenn ich kein Drecksack bin, und nicht nur aus Zwang oder so kein Drecksack bin, sondern aus einer Haltung heraus, aus einer guten, frohen Haltung heraus, ja, dann hat das Bestand.
Ja, dann.
Und diesen Gedanken finde ich total logisch. Also ich finde, das hat was. Ja, das ist, das beantwortet ein Stück weit für mich die Frage, was bleibt eigentlich, wenn jemand stirbt? Und wenn dann Gott zu mir sagt, der wird nicht untergehen, ist das für mich, also das ist für mich ein sehr, 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 sehr schöner Gedanke.
Ja, also mich rührt das auch sehr an. Ich muss auch sofort eigentlich daran denken, ich bin vorhin noch auf Ruth Klüger gestoßen. Ruth Klüger, die ist, glaube ich, ist sie im letzten oder vorletzten Jahr gestorben?
Vor drei Jahren schon.
Oh mein Gott, die Zeit vergeht. Eine der wichtigsten Zeitzeuginnen eigentlich auch der Verbrechen der Nationalsozialisten. Und sie ist 1931 geboren und mit 11 Jahren kam sie schon nach Theresienstadt und dann später nach Auschwitz und hat dann angefangen, Gedichte zu schreiben. Wir hatten es ja vorhin schon mit der heilenden und stärkenden Kraft eigentlich der Lyrik, ne? Und das ist so etwas, als du es gerade von Arnold Stadler gelesen hast, wurde mir das auch so bewusst, dass das auch passen könnte. Sie sagt selber, also dieses Überleben durch Sprache, das ist so ein großes Thema von ihr. Sie hat ja auch ein Buch geschrieben, dieses Weiterleben. Und sie fasst eben auch dieses Unbeschreibliche in Sprache und sagt, ne, das ist so Sprache statt Gerede und Trauer statt Rührung. Und sie sagte selber zu ihren Gedichten, ich verlinke das auch in den Shownotes, es sind Kindergedichte, die in ihrer Regelmäßigkeit ein Gegengewicht zum Chaos stiften wollen. Ein poetischer und therapeutischer Versuch, diesem sinnlosen und destruktiven Zirkus, in dem wir untergingen, ein sprachlich ganzes Gereimtes entgegenzuhalten. Also eigentlich das älteste ästhetische Anliegen. Ich habe den Verstand nicht verloren. Ich habe Reime gemacht. Und das ist wirklich sehr eindrücklich, finde ich. Also, dass sie sich da rein geflüchtet hat eigentlich, ne, und dadurch so viel mitgegeben hat. Und sie hat Gedichte über Auschwitz auch geschrieben, die einem wirklich auch so diese unglaubliche, dieses Unfassbare eigentlich dann nochmal irgendwie fassbarer macht, weil man kann es schlecht mit Worten beschreiben, aber sie macht es eben begreifbar. Und man muss sagen, sie war ja 13,5 damals oder was, ne? Das ist schon irrsinnig. Und sie hat da später auch weitergeschrieben. Also ähnlich empfand ich das eigentlich, als ich irgendwann mal auf die Gedichte von Erich Fried gestoßen bin. Ich kann sie inzwischen nicht mehr so gut ertragen,
ja.
Aber es hat mir so die ganze Thematik eigentlich so der Überlebenden einfach auch nochmal näher gebracht, muss ich sagen. Über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich Hilde Domin.
Ja.
Hilde Domin, die hatten wir schon unterschlagen, als wir hier über Lesen gesprochen haben, hatte ich hinterher ein ganz schlechtes Gewissen, denn wir sind hier unweit vom Hilde Domin Park, der wiederum den Rosengarten beheimatet. Und Hilde Domin Park heißt ja auch deshalb, weil Hilde Domin hier, ich glaube, in der Rieler Straße geboren ist. Hilde Domin, ich glaube, als Hilde Löwenherz war sie, glaube ich, geboren, Kind jüdischer Eltern. Und ich bin irgendwann auf Hilde Löwenstein, nicht Löwenherz. 2006 ist sie gestorben. Ich habe auch in den Shownotes einen Link zu einer Aufzeichnung von einer Lesung von ihr, wo sie selbst ihre Gedichte liest. Und sie hatte eine ganz erfrischende Mädchenstimme. Also es ist eine Aufzeichnung, ich glaube, aus den 90ern oder so. Ne? Das heißt, sie musste eigentlich auch schon eine alte Dame gewesen sein.
Da bin ich total gespannt.
Und sie hat so eine fast aufsässige junge Mädchenstimme, die mich gerade, also die hat mich heute doch wirklich sehr erfreut. Man denkt ja mal, ja, wie liest man denn so etwas? Und ich weiß noch genau, dass ich einmal durch den Rosengarten gegangen bin, dann hatte ich gesehen, Mensch, da ist der Hilde-Domin-Park. Und dann stieß ich auf einen Satz von ihr, wo ich genau wusste, ich muss mehr von dieser Frau lesen. Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug.
Ja.
Das ist wie ein, also für mich ist es wirklich so eine Losung geworden, dieses Wagnis einzugehen, etwas zu wagen und es geht.
Am Anfang war das Wort, ja.
Ja. Irre, sie hat ja, was viel bekannter ist, glaube ich, das wird auch momentan wieder viel, kann man wieder viel lesen, dieses nicht müde werden, sondern im Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Ich finde, das passt unglaublich gut in diese Zeit.
Hm.
Es gibt Zuversicht.
Hm.
Und darauf zu vertrauen, dass es Wunder geben kann. Ich hatte noch ein anderes, aber das ist jetzt zu lang. Also wir wollen ja jetzt auch nicht die ganze Zeit Gedichte rezitieren, vor allem ich einmal damit anfange. Ich finde ihre Sprache so schön. Vielleicht noch dieser letzte Satz von dem einen Gedicht, was ich eigentlich am liebsten mag. Aber ich liege in Vogelfedern, hoch ins Leere gewiegt, mir schwindelt, ich schlafe nicht ein. Meine Hand greift nach einem Halt und findet nur eine Rose als Stütze. Und toll. Dieses Gedicht, ja. Aus dem diese Zeilen sind, das ist unglaublich. Also die Hilde Domin ist, muss man lesen und haben, finde ich. Also eine ganz, ganz, ganz große Dichterin. Und man glaubt es gar nicht. Also sie ist halt 1909 geboren worden, 2006 gestorben. Und mein Gott, das ist, ich weiß gar nicht, was es so, was Lyrik oder was ein Gedicht so macht, dass man das Gefühl ist, als sei es wie frischer Schnee.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, also Poesie, es gab übrigens das Verlags aus Berlin, von dem ich gerade erzählt hatte, die haben so eine Losung, poetisiert euch. Und ich finde, das ist, hat so eine Allgemeingültigkeit. Ja? Also es geht nicht nur darum, es geht jetzt nicht darum, nicht wie, ne, auch falsch verstanden ja oft, ne, Boys, jeder Mensch ist ein Künstler, da geht es ja auch nicht darum, dass jeder schön malen kann. Genauso poetisiert euch heißt nicht, dass jeder jetzt ein Gedicht schreiben muss. Sondern das Leben, das Sein zu poetisieren, also Deutungsmöglichkeiten zu finden, ja, Wörter zu erfinden.
Und auch nicht zu, ja, so streng zu sein mit sich selbst. Ja. Also sozusagen das zwischen den Fugen zu entdecken und die Freiräume zu entdecken.
Ja, ja, nur widerständig zu sein. Also widerständig sein finde ich auch ist etwas, was man viel in der Lyrik findet. Mhm. Ich hatte hier noch den Hans Arp, ne, also einen der Dadaisten mitgebracht. Oder aber auch so Leute wie, was weiß ich, Ernst Jandl oder so, ne? Ottos Mops Hops, denken alle, ja, ist so wie so ein Kinderding, aber diese ganze Lautmalerei, ne, dieses Dada, auch später Zeitsprung in die 60er, ne, Fluxus oder wie auch immer, wo auch wirklich klar ist, da passiert etwas mit Sprache, da passiert etwas mit sich in die Welt geben und irgendwie auch peinlich anders zu sein. Also peinlich im Sinne von den anderen auch so ein bisschen in seiner Wohlgefälligkeit und Selbstgefälligkeit aufzustören, ihm Pein zu verschaffen. Also nicht peinlich im Sinne von, oh Gott, das ist aber jemand peinlich, sondern peinigend vielleicht eher. Mhm. Auf eine gute Art und Weise. Das finde ich toll. Also wenn es auch so eine leichte Verstörung hat.
Weißt du, Wiebke, wir haben die Zeit ist rum. Ja. Wir haben hier noch den ganzen Tisch voller Bücher. Ich habe noch Bob Dylan dabei. Die Gesamtausgabe.
Oh nein, also, genau.
Die ganz zu lesen würden wir irgendwie 24 Stunden brauchen. Aber was hältst du davon, wenn wir einfach nächste Woche eine neue Folge machen?
Ja, das finde ich total gut. Aber dann müssen wir auch wirklich mit Bob Dylan anfangen. Ich weiß nämlich, dass du den eigentlich schon mit hattest, als wir über das Lesen gesprochen haben. Dann haben wir ganz viel über andere Sachen gesprochen. Dann hast du den Bob Dylan wieder mit nach Hause genommen. Jetzt kamst du heute wieder mit dem Bob Dylan. Was haben wir nicht gemacht? Wir haben nicht über Bob Dylan gesprochen. Also und dabei möchte ich mal unbedingt wissen, was es eigentlich mit diesem Typen auf sich hat, so, weil der bedeutet dir etwas, da passiert etwas und ich möchte es verstehen.
Ja, das gut, das ist ein Grund mehr, nächste Woche nochmal über Lyrik zu sprechen, was meinst du?
Ja, total, finde ich richtig gut und vielleicht auch so, ne, also gerade so diese Schnittstelle zu Musik, könnte ich auch ein bisschen, können wir über Nick Cave noch sprechen, über Björk.
Ja, und Björk, super, ja.
Und das ist ja auch reine Poesie und ich habe noch eins vom Jo Frank. Das ist eins meiner aller liebsten Bände und ich kann noch nicht mal sagen, dass es Lyrik ist. Ich habe keine Ahnung, was es ist und ich versuche es nächste Woche auch irgendwie würdevoll vorzustellen.
Ich bin jetzt schon gespannt.
Ja, okay. Nächste Woche, also beim nächsten Mal sprechen wir also einfach weiter über Poesie und vielleicht auch noch ein bisschen übers Lesen und über die Schnittstelle zur Musik, weil irgendwie total gut gerade darüber zu sprechen.
Das finde ich auch.
Ja.
Also, ihr könnt uns schreiben, ihr findet uns auf Twitter, ihr findet uns auf Facebook, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben,
agnestrift@web.de,
genau, und ihr findet diesen Podcast morgen, gut. Das ist blöd, wenn ich heute morgen sage, ihr findet diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf unserer Homebase und die heißt
agnestrift.podigy.io. Und dort sind auch die Links, die Shownotes zu allem Möglichen, was wir heute erwähnt haben. Beispielsweise zu der schönen Verfilmung von Inventar von Mascha Kalecko von Nora Gomringer und ihre Kompagnöse, deren Namen ich leider gerade nicht parat habe, Text zur lyrischen Hausapotheke und vor allem der Link zu Hilde Domin, wie sie ihre eigenen Gedichte spricht.
Also da bin ich wirklich, wirklich, wirklich drauf gespannt.
Schön. Wir wünschen euch einen poetisierten, einen lyrischen Tag oder Abend, wo auch immer ihr gerade seid, wo auch immer ihr uns gerade herumtragt, denn wir wissen ja auch, dass viele von euch unterwegs den Podcast hören. Das ist auch sehr schön. Schreibt uns auch gerne, wann und wie euch vielleicht mal ein Gedicht das Leben gerettet hat oder aber auch sonst etwas ausgelöst hat. Lieblingsdichterinnen, Lieblingssätze, Zeilen, Wörter, immer her damit.
Wir sind gespannt.
Wir nehmen das dann gerne beim nächsten Mal auf.
Genau, dann sehen wir uns wieder in ungefähr einer Woche. Mach's gut, Wiebke.
Du auch, Peter.
Ja, bis dann.
Ja, tschüss. Bis dann, tschüss.